Glaubt ihr, dass der Herr an jedem Treffen der Diakone einer Gemeinde teilnimmt? Ich denke, er ist viel zu sehr Gentleman, um an manchen teilzunehmen. Er hat nie verheißen, an jedem Treffen der Diakone einer Gemeinde teilzunehmen, weil sie nicht alle vom Geist Gottes geleitet werden. Aber er sagt, wo zwei oder drei von meinem Geist zusammengeführt worden sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wo werden sie zusammengeführt? Was ist der Treffpunkt? Der Name Jesu. Was steht im Mittelpunkt? An welchem Ort hat Gott verheißen, uns zu begegnen? Im Namen Jesu. Gott genehmigt keine andere Grundlage, auf der Christen zusammenkommen können, außer dass sie vom Heiligen Geist in den Namen Jesu hinein zusammengeführt werden. Jeder andere Ort, jede andere Grundlage, jeder andere Brennpunkt ist eine Höhe. Der Leib Christi hat schon zahlreiche Reformen erlebt, doch die meisten waren wie die Reformen der Könige Judas. Es ging dabei nicht um die Höhen, um die Grundlage, auf der wir zusammenkommen. So haben viele von uns historisch gesehen jeweils eine andere Grundlage, auf der sie zusammenkommen, die meinem Verständnis nach eine Höhe ist. Ich nenne euch drei Beispiele für solche Höhen. Zunächst einmal die Nationalität. Ich wurde in der Church of England groß, der britischen Landeskirche. Es gibt jedoch keine Aussage im Neuen Testament, die es rechtfertigen würde, eine Kirche auf der Grundlage einer Nationalität aufzubauen. Das ist unbiblisch. In Jesus hat Nationalität keine Bedeutung. Da ist weder Grieche noch Bürger noch Barbar. Es ist unbiblisch, über die afrikanische Kirche zu sprechen. Man kann über die Kirche, das heißt den Leib Christi, in Afrika sprechen. Das ist etwas völlig anderes. Die einzige Grundlage, auf der sich eine Gemeinde im Neuen Testament definiert, ist der Ort, an dem sich die Gemeinde trifft. Die Gemeinde zu Korinth, die Gemeinde zu Ephesus, die Gemeinde zu Thessaloniki. Weder Paulus noch irgendein anderer Autor des Neuen Testaments definiert eine Gemeinde oder Kirche danach, dass sie zu einer bestimmten Nation gehört. Wenn man von der amerikanischen Kirche spricht, spiegelt das ein unbiblisches Verständnis wider. Die Kirche bzw. der Leib Christi in Amerika, das ist also etwas ganz anderes. Zu ihm gehören auch Zulu, Russen, Chinesen etc. Sie brauchen keine spezielle Gemeinde. Der einzige Grund, warum sie vielleicht eine spezielle Gemeinde brauchen, besteht darin, dass sie eine andere Sprache sprechen. Aber das ist eine andere Sache. Nationalität ist also eine unbiblische Grundlage. Die skandinavischen Nationen Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben alle ihre Landeskirche. Doch dafür gibt es keine biblische Grundlage. Eine zweite Grundlage ist die Lehre. Das heißt, wir kommen zusammen, weil wir Baptisten oder Pfingstler sind. Wir glauben an die Taufe durch Untertauchen. Wir glauben an die Taufe im Heiligen Geist. Also ist das die Grundlage, auf der wir uns treffen. Dafür gibt es keine biblische Rechtfertigung. Ich glaube, dass Gott mit der charismatischen Bewegung unter anderem dies durchbrechen wollte. Es ist jedoch äußerst fraglich, ob ihm das gelungen ist. Paulus schrieb nie an die Baptisten oder Pfingstgemeinde zu Korinth. Angenommen, Paulus würde an die Gemeinde zu Pittsburgh schreiben. Wo würde der Brief dann hinkommen? Vielleicht würde er hierher in eure Gemeinde kommen. Das entspräche vielleicht noch am ehesten dem, was gemeint ist. Die dritte unbiblische Grundlage ist die Loyalität gegenüber einem menschlichen Leiter. Offensichtliche Beispiele wären die Lutheraner, die Mennoniten oder die Kirche Wesleys. Ich danke Gott für große Männer Gottes, doch das Neue Testament gibt uns nirgendwo die Erlaubnis, sich auf der Grundlage der Zugehörigkeit zu einem menschlichen Leiter zu treffen. Paulus hat sich klar dagegen ausgesprochen. Er fragt, bist du auf Paulus getauft worden? Es gibt nur einen und das ist Christus. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Euch ist aufgefallen, dass wir nun von den Königen Judas mitten im 20. Jahrhundert gelandet sind. Seht ihr, was ich meinte, als ich sagte, es sei für uns relevant? Hat es Bedeutung für uns? Ich persönlich glaube, dass Gott sich nach einer Reform der Gemeinde sehnt, die die Höhen beseitigt. Wenn ich die Offenbarung der Schrift richtig verstehe, provozieren diese Höhen Gott genauso, wie er sich damals unaufhörlich von den Königen Judas provoziert fühlte, die ihn zwar anbeteten, aber nie die Höhen beseitigten. Gott lehnt unsere Anbetung nicht ab, wenn wir uns als Lutheraner oder Mennoniten, als Baptisten oder Pfingstler treffen, aber er fühlt sich provoziert. Es ist nicht das, was er will. Er wartet darauf, dass die Höhe beseitigt wird. Ich möchte einige Wahrheiten daraus ableiten. In Apostelgeschichte 15 lesen wir von jenem berühmten Treffen in Jerusalem, wo darüber Rat gehalten wurde, was man mit den Nichtjuden anfangen sollte, die gläubig geworden waren. Heutzutage stellt sich das Problem andersrum dar. Vor einiger Zeit traf sich der oberste Rat der Assemblies of God, also der Pfingstgemeinden, um darüber zu entscheiden, was mit den sogenannten messianischen Gemeinschaften geschehen sollte. Sollte man sie aufnehmen? Schließlich stand einer der Leiter auf und sagte, Brüder, Sie haben uns hereingelassen, also müssen auch wir Sie hereinlassen. Seht ihr, wie sich der Kreis der Geschichte schließt? Jakobus beendete diese Diskussion, indem er Amos zitierte. Ich lese die Stelle, Apostelgeschichte 15, Vers 13. Als sie aber schwiegen, wenn man die Juden kennt, weiß man, dass das ein Wunder war. Schließlich dauerte es etliche Stunden, bis sie still geworden waren. Antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Er war nicht sehr bescheiden. Er wusste, dass er etwas von Gott hatte. Simon, Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nun zitiert er Amos, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, das Zelt Davids, das verfallen ist, und seine Trümmer will ich wieder bauen und es wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Achtet auf den Kernsatz, ich will zurückkehren und wieder aufbauen das Zelt Davids. Nicht das Zelt Moses, nicht das Tempel, nicht den Tempel Salomos, sondern das Zelt Davids. Wo stand das Zelt Davids? In Jerusalem, dem Ort, wo Gott seinen Namen niedergelegt hat. Das ist im Grunde, wenn man so sagen kann, die biblische Grundlage für die gesamte Ära des nichtjüdischen Leibes Christi, der Wiederaufbau des Zeltes Davids. Ich habe schon viele aufschlussreiche Predigten über das Zelt Davids gehört. Im Zelt Moses wurde nur tagsüber an bestimmten Stunden angebetet. Das Zelt Davids war Tag und Nacht offen. Dort gab es freie, spontane Anbetung. Im Zelt Davids konnte jeder anbeten. Im Zelt Moses hatten nur die Priester Zugang. Nur die Leviten durften hinein. In welchem Zelt beten wir an? Im Zelt Davids. Was war das zentrale Merkmal des Zeltes Davids? Lobpreis. Was entstand im Zelt Davids? Das Buch der Psalmen. Das ist wirklich die Freiheitscharta des nichtjüdischen Leibes Christi, der Wiederaufbau des Zeltes Davids. Was ich jedoch betonen möchte, ist die Tatsache, dass es an der Stätte erbaut wurde, wo Gott seinen Namen niedergelegt hat. Die Schlüsselfrage lautet demnach, wo hat Gott seinen Namen niedergelegt? Wo hat Gott in dieser Phase des Heilsplans seinen Namen niedergelegt? In welchem Gebäude? In keinem. In welcher Denomination? In keiner. Wo dann? In einer Person. Wer ist diese Person? Jesus. Wir sind dazu autorisiert, uns wo zu treffen? Im Namen Jesu. Wir versammeln uns um die unsichtbare Person Jesu, der uns begegnet, wenn wir vom Geist Gottes in seinen Namen hinein zusammengeführt werden. Wir dürfen den Heiligen Geist nie beiseite lassen. Seltsamerweise ist es eine der schlimmsten Sünden der charismatischen Bewegung, dass sie den Heiligen Geist ignoriert. Wir reden viel über ihn, ignorieren ihn aber dennoch. Wir geben ihm im Grunde keine Gelegenheit, uns zu leiten oder zu lehren. Wir halten uns an unsere Rituale, unsere Darbietungen, unsere Programme und wenn der Heilige Geist eine andere Vorstellung hat, hat er nicht die Chance, uns zu lehren. Stimmt's? Es stimmt, ob es euch gefällt oder nicht. In gewisser Hinsicht gibt es niemanden, der sich so sehr an Rituale klammert wie die Charismatiker. Der Unterschied zu anderen besteht lediglich darin, dass wir keine schriftlich fixierte Liturgie haben. Ich hörte mal, wie ein junger Mann sagte, ich habe eine Gemeinde gegründet. Mir graute bei dem Gedanken. Du hast eine Gemeinde gegründet, du kleiner Einfallspinsel. Du junger Spund. Du glaubst allen Ernstes, du könntest eine Gemeinde gründen? Niemand außer Jesus und dem Heiligen Geist gründet Gemeinden. Wir können organisieren und planen und Dinge vorantreiben und bauen. Doch Gemeinden sind das Vorrecht des Herrn. Er ist das Haupt über alles der Gemeinde. Wie ich es den Worten des Paulus im Epheserbrief entnehmen kann, wird eine echte Gemeinde auf der Grundlage von Aposteln und Propheten gebaut. Ich frage mich, ob Gott irgendetwas anderes als Gemeinde anerkennt. Ich persönlich glaube, dass es in Amerika Hunderttausende von Gebilden gibt, die man Gemeinde nennt, die Gott jedoch nicht als Gemeinde bezeichnet, weil sie seine Grundanforderung nicht erfüllen. Es ist an der Zeit, den Heiligen Geist tun zu lassen, was er möchte. Ist euch klar, dass der Heilige Geist eine Person ist? Seid ihr euch darüber im Klaren? Freundet euch mit ihm an. Es zahlt sich aus. Wisst ihr, was er hat? Er hat den Schlüssel zum Lagerhaus Gottes. Der gesamte Reichtum von Gott Vater und Gott Sohn wird vom Heiligen Geist verwaltet. Du kannst ein Kind Gottes sein und dennoch wie ein Bettler leben, solange du dich nicht mit dem Heiligen Geist anfreundest. Und er ist sehr sensibel. Er ist eine Taube. Man kann ihn leicht verscheuchen. Ein falsches Wort, eine falsche Herzenshaltung und schon fliegt die Taube weg. Es gibt nur ein Wesen, auf dem sich die Taube niederlässt. Das Wesen des Lammes. Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes. Und dann sagte er, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Auf welchem Wesen bleibt die Taube? Auf dem Wesen Jesu, auf dem Wesen des Lammes. Was ist das Wesen des Lammes? Meinem einfachen Verständnis nach besteht es aus drei Dingen. Reinheit, Sanftmut und ein Leben, das geopfert wird. Dort fühlt sich der Heilige Geist wohl. Dort bleibt er. Es kann sein, dass du vom Heiligen Geist berührt wirst und 10 Minuten später bist du schon wieder weit weg von ihm, denn er ist sehr wählerisch in dem, wo er sich niederlässt. Wir sagten ja, so viele durch den Heiligen Geist in den Namen Jesu hineingeführt worden sind. Du kannst damit rechnen, dass ich dort bin, sagt Jesus. Dort werde ich sein. Doch wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, verpflichte ich mich auch nicht, dort zu sein. Der Ort der Begegnung ist nicht der Glaube an die Taufe im Heiligen Geist, die durch die Zungenrede belegt wird, nicht der Glaube an die Wassertaufe, nicht die Tatsache, dass Luther unser Gründungsvater war, sondern allein der Name Jesus. Die meisten von euch wissen, dass das, was ich sage, stimmt. Die Frage ist, was machst du damit? Das ist nicht mein Problem, sondern deins. Ich gebe euch noch eine andere Schriftstelle, Psalm 122, 3-5. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Ein wunderbares Wort. Von dem Wort, das hier mit fest in sich geschlossen wiedergegeben wird, leitet sich das moderne hebräische Wort Haver ab, das Gefährte oder enger Freund heißt. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahwes, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Was macht es so besonders? Es ist der Ort, an dem der Herr seinen Namen niedergelegt hat und in dem die Stämme Israels, so wie Gott es ihnen geboten hatte, 3-mal im Jahr nach Jerusalem gingen, bezeugten sie, der Herr ist unser Gott. Der Herr, der in Jerusalem wohnt, der Herr, der seinen Namen in Jerusalem niedergelegt hat, ist unser Gott. Und deshalb gehen wir alle zusammen dorthin. Ob wir nun aus dem Stamm Benjamin oder Manasse oder Ephraim stammen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wohin wir gehen. Entscheidend ist der Ort, an dem wir uns treffen, an dem Ort, an dem der Herr seinen Namen wohnen lässt. Dasselbe gilt heute auch noch. Wenn Gottes Volk in den Namen des Herrn hinein zusammenkommt, bezeugt es, wer sein Gott ist. Noch einige abschließende Kommentare hierzu. Vor einiger Zeit wurde ein Buch geschrieben, das viel Staub aufwirbelte, weil es den Nerv der Zeit traf. Es hieß Roots, Wurzeln. Viele Menschen fingen an, über ihre Wurzeln nachzudenken. Ich denke, dass Amerikaner ganz besonders den Hang dazu haben, über ihre Wurzeln nachzudenken, weil ihre Wurzeln in der Regel ganz woanders liegen. Amerikanische Freunde von mir hatten angefangen, in Großbritannien oder sonst wo über ihre Herkunft nachzuforschen, und oftmals brachen sie dieses Unterfangen dann plötzlich ab, weil sie herausfanden, dass ein Vorfahr im Gefängnis saß oder gehängt wurde. In Australien ist das anders. Um in Australien jemand zu sein, brauchst du einen Sträfling als Vorfahren. Habt ihr das gewusst? Ihr versteht das vielleicht nicht, doch Australien wurde als Sträflingskolonie gegründet. Als man die Sträflinge nicht mehr nach Amerika schicken konnte, schickte man sie nach Australien. Ich fantasiere nicht, das stimmt. Vor allem auf Tasmanien, der kleinen Insel südlich von Australien. Man sagte mir dort mit großem Ernst, jeder, der hier etwas isst, hat einen Sträfling als Vorfahren. Die Menschen haben allgemein das Verlangen zu wissen, wo sie herkommen und wo ihre Wurzeln liegen. Ich denke, Gott hat das in uns hineingelegt. Ich denke, eines der größten Probleme unzähliger junger Leute in unserer Zeit besteht darin, dass sie keine Wurzeln haben. Sie wissen im Grunde nicht, zu wem sie gehören, wo sie hineinpassen und wo sie herkommen. Ich sage euch eins, wir haben gute Wurzeln und wir sollten diese Wurzeln auch anerkennen. Es ist großartig, auf Wesley oder Luther oder Calvin zurückzugehen, doch unsere Wurzeln liegen nicht dort. Unsere Wurzeln reichen geschichtlich gesehen viel weiter zurück als zu diesen Männern. Hört, was in Römer 11, 17, 18 steht. Wenn aber einige der Zweige, das sind die echten Israeliten, ausgebrochen worden sind aus ihrem eigenen Ölbaum, und zwar aufgrund ihres Unglaubens, und du, Paulus schreibt an Nichtjuden wie mich, ich bin Nichtjude, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Es ist dringend notwendig, dass der Leib Christi unserer Zeit diese Warnung hört: Verhaltet euch niemals arrogant gegenüber Israel. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, dann erinnere dich, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wo ist unsere Wurzel? Unsere Wurzel sind die Patriarchen. Unsere Wurzel sind Abraham, Isaak und Jakob. Wir haben wunderbare Wurzeln, die schon 4000 bewegte Jahre überdauert haben. Wusstet ihr, dass die Ölbäume die langlebigsten Bäume auf Erden sind? Und genau von so einem Baum spricht Paulus hier, von dem Ölbaum des auserwählten Volkes Gottes, das auf einen Mann namens Abraham zurückgeht, auf den Vater vieler Völker, den Vater einer neuen Nation. Brüder und Schwestern, wenn euch eure menschlichen Vorfahren peinlich sein könnten, dann vergesst nicht, dass in Jesus Christus das Alte vergangen ist und alle Dinge neu geworden und alle Dinge von Gott sind. Es macht mich traurig, wenn ich Christen treffe, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und sich unsicher fühlen, weil sie mit ihrer Herkunft nicht zufrieden sind. Brüder und Schwestern, das ist das Alte. Es ist Vergangenheit. Wir sind in Gottes eigenen Ölbaum eingepflanzt worden und unsere Wurzeln reichen zurück auf die Männer, die Gott als Wurzelstock eines Volks erwählte, das die Zeit und die Geschichte überdauern sollte. Ich könnte mit meinen natürlichen Vorfahren zufrieden sein. Ich hatte britische Eltern, all meine männlichen Vorfahren waren Offiziere der britischen Armee gewesen, doch jetzt habe ich einen weitaus besseren Wurzelstock als das, nämlich Abraham. Lesen wir Römer 4,11. Und er, Abraham, empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnitten sein glauben, das heißt, sie glauben, obwohl sie keine Juden sind, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Wer ist unser Vater? Abraham. Galater 3, 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und entsprechend der Verheißung Erben. Wir haben ein großartiges Erbe. Es gibt niemanden, der uns herumkommandieren kann. Adelsfamilien in Europa reichen vielleicht 1000 Jahre zurück. Unsere Familie reicht 4000 Jahre zurück. Und unser Stammbaum steht in der Bibel. Das sollte uns begeistern. Wenn die Christen nur erkennen würden, wer sie in Christus geworden sind, dann hätten wir keine Probleme mehr mit Unsicherheit und mangelndem Selbstvertrauen oder zu geringem Selbstwertgefühl. Das Problem von einigen von euch besteht darin, dass sie viel zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringen und viel zu wenig Zeit vor dem Spiegel, um herauszufinden, wer sie wirklich sind. Ich sage es immer wieder, wenn du supergeistlich sein willst, dann musst du folgende zwei Dinge verändern. Die Menge an Zeit, die du vor dem Fernseher verbringst und die Menge an Zeit, die du mit der Bibel verbringst. Tausch die beiden einfach und schon bist du supergeistlich. Stimmt's? Für die meisten von euch stimmt's, wenn auch nicht für alle. Noch ein letztes Bild. Psalm 45 ist ein messianischer Psalm. Das heißt, er ist ein Bild für den Messias. Es gibt nur eine Person, auf die die Beschreibung in diesem Psalm passt, und das ist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias Israels. Ich lese ein paar Auszüge aus diesem Psalm. Er ist so großartig, warum sollte ich ihn euch vorenthalten? Wie sieht es mit der Zeit aus? Nun, angesichts dessen, dass ich predige, sieht es gar nicht so schlecht aus. Mein Herz fließt über mit etwas Gutem. Da ist jemand wirklich begeistert. Sagen will ich meine Gedichte über den König. Meine Zunge ist wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Das richtet sich nun an den König. Du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Beachte dieses Wort darum. Warum hat Gott Jesus gesegnet? Wegen der Anmut seiner Lippen. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held. Deine Majestät und deine Pracht. Und zieh aus in Pracht wegen der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Das ist Gottes König. Da lehre dich furchtbare Taten deine Rechte, deine geschärften Pfeile ins Herz der Feinde des Königs. Völker fallen unter dir. Das ist Überführung von Sünde. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Hier wird er als Gott angesprochen. Ach, wenn das jüdische Volk dies doch erkennen könnte. Dies ist der messianische König und er heißt Gott. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich gesegnet. Das richtet sich an Gott. Gott hat dich gesegnet, Gott. Dem entnehmen wir, dass es hier um mindestens zwei Personen geht, die Gott genannt werden. Ist euch aufgefallen, warum Gott ihn gesegnet hat? Möchtet ihr gesegnet werden? Gott ist nicht unfair. Wenn er die Bedingungen erfüllt, wird er euch segnen. Warum wurde er gesegnet? Wenn du Gerechtigkeit liebst und Gottlosigkeit hast, dann bist du auf dem besten Weg, um gesegnet zu werden. Darum hat dein Gott dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Das ist so wunderbar. Habt ihr schon einmal den Wohlgeruch des Herrn gerochen? Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Königstöchter stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten, das ist der richtige Platz bei einer jüdischen Hochzeit, in Gold von Ophir. Wer ist die Königin? Wer ist die königliche Braut? Die Gemeinde. Wir, wenn wir es bis dahin schaffen. Nun kommt ein Ratschlag, der vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, sehr relevant ist. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Vergiss, wo du hergekommen bist. Es hat keine Bedeutung mehr. Versteht ihr? Klammere dich nicht an deine Nationalität, deine Denomination, deinen Hintergrund. Wenn du wirklich die Königin sein willst, musst du all das hinter dir lassen. Und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. So wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, und neige dich vor ihm. Das ist ein Bild dessen, wie Jesus uns haben möchte. Wie kommen wir dorthin? Indem wir unseres Vaters Haus und unser Volk vergessen. Ich erinnere mich noch, wie Gott mich als junger Mann von etwa 30 Jahren berief. Ich befand mich gerade im damaligen Palästina. Ich war dazu berechtigt, von der britischen Armee wieder nach Großbritannien zurückgeschickt zu werden, da ich bereits 4,5 Jahre in Übersee gewesen war. Doch Gott berief mich dazu, in diesem Land zu bleiben und ihm zu dienen. An diesem Punkt war ich hin und her gerissen. Sollte ich zurückgehen, um meine Eltern zu sehen und meinen Großvater, der im Sterben lag, oder sollte ich dem Ruf Gottes gehorchen? Eine der Bibelstellen, die Gott mir damals durch einen Bruder gab, lautete: Und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus, so wird der König deine Schönheit begehren. So machte ich nicht von dem Recht Gebrauch, nach Großbritannien zurückgeschickt zu werden. Ich schlug alles aus, wozu ich in Cambridge von Berufs wegen berechtigt gewesen wäre. Ich vergaß meinen Hintergrund. Ich hätte nach Cambridge zurückgehen und dort als Professor arbeiten und bis auf den heutigen Tag als ehrwürdige und angesehene Persönlichkeit der akademischen Welt leben können. Aber ich vergaß meinen Hintergrund. Ich vergaß meine Herkunft. Ich bin in einen anderen Stammbaum eingepflanzt worden. Ich hatte einen neuen Wurzelstock. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf. Noch eine Verheißung in diesem Psalm, den wir nicht ganz lesen werden, Vers 17. Ich denke, die Worte richten sich an die Königin. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten, als Oberste wirst du sie einsetzen auf der ganzen Erde. Denken wir nicht so viel an die Vergangenheit. Machen wir uns nicht so viel Gedanken über die Kirchengeschichte. Denn wenn wir unsere Väter vergessen, wird Gott uns Söhne geben, die zu Obersten oder Fürsten werden, zu Regenten für Gott auf Erden. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir müssen uns entscheiden. Pflegen wir nach wie vor unsere Höhen? Pflegen wir die Stätten der Anbetung, die im Grunde von unserer Denomination bestimmt sind? Seien wir ehrlich. Wollen wir uns bis in alle Ewigkeit von dem einschränken lassen? Oder werden wir die Höhen beseitigen und sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir in Gott wohlgefälligerweise zusammenkommen können, nämlich indem wir durch den Geist Gottes in den Namen Jesus hinein zusammengeführt werden. Dadurch wird der Heilige Geist geehrt. Dadurch wird Jesus geehrt. Und dadurch wird Gott Vater geehrt. Wenn wir auf irgendeiner anderen Grundlage zusammenkommen, ist Gott sehr gnädig und geduldig, so wie er mit den Königen geduldig war, die die Anbetung auf den Höhen gestatteten. Aber er sehnte sich nach jemandem, der die Reform vollenden und die Höhen beseitigen würde. Ich persönlich glaube, dass Gott mir gezeigt hat, dass wir im Rahmen dieses Wirkens Gottes an genau diesem Punkt stehen. Wir sind schon weit gekommen, doch einige von uns fangen wieder an, auf Denominationen zu pochen. Das ist nicht der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass die Höhen beseitigt werden. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sagen kannst, ich war Lutheraner, ich war Baptist. Das ist großartig. Du kannst uns deine Geschichte erzählen, doch lass dir von ihr nicht dein Verhalten vorschreiben. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus, so wird der König deine Schönheit begehren. Wollen wir abschließend noch gemeinsam beten?